Wir haben ja das letzte Mal aufgehört, Offenbarung 21, und haben mit Blick auf dieses himmlische Jerusalem uns ja das letzte Mal mit der Mauer der Stadt beschäftigt. Heute wollen wir uns mit der Stadt selber beschäftigen. Da werden wir nicht alles heute Abend schaffen, aber einen Teil der Stadt, den wir heute Abend mal betrachten wollen. Das heißt, wir lesen heute im Schwerpunkt Offenbarung 21 und lesen mal die Verse 15 bis 21. Genau, das reicht für heute Abend. Offenbarung 21, Verse 15 bis 21. Genau. Ich fange einfach mal an und dann können wir ja reihum lesen, ein, zwei Verse, wer drankommt, bis wir mit dem Abschnitt fertig sind. Und der, der mit mir redete, hatte ein Maß, ein goldenes Rohr, damit er die Stadt messe und ihre Tore und ihre Mauer.
Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien, ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich.
Und er maß ihre, Mauer 144 Ellen nach dem Maß eines Menschen, das der Engel hat. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt war aus reinem Gold wie reines Glas. Und die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein mit Jaspis, der zweite mit Saphir, der dritte mit Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardis, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst.
Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, je eines der Tore war aus einer Perle und die Straße der Stadt reines Gold wie durchsichtiges Glas.
Super. Mal bis dahin. Dankeschön. Wenn wir nochmal verstehen wollen, um was es hier geht, dann müssen wir uns als allererstes eine Sache nochmal vergegenwärtigen. Wenn wir diese Stadt sehen, wir haben ja hier diese Stadt. Was ist das für eine Stadt?
Frage.
Bitte?
Frage.
Ja, ein Würfel, genau. Aber wie heißt die Stadt?
Neu-Jerusalem.
Genau, das ist Neu-Jerusalem. Und dann haben wir schon gesehen an den Vorgängerabenden, für wen steht dieses neue Jerusalem? Schaut mal nochmal hinein in die Verse 9 bis 10. Bitte? Jawohl. Dieses neue Jerusalem ist die Braut, beziehungsweise die Frau des Lammes. Das heißt, für wen steht diese Stadt?
Die Gemeinde.
Ja, für die Gemeinde. Ne? Ganz genau. Und wer ist denn eins gemacht mit der Gemeinde in der Ewigkeit? Ja, wer noch? Zwischen wem gibt es keine Trennung mehr in der Ewigkeit?
Zwischen Juden und...
Ja, zwischen dem Volk Israel und der Gemeinde. Oder Israel ist schon im Alten Testament als die Frau Gottes bezeichnet worden, oder? Und die Gemeinde im Neuen Testament, oder? Und dann schreibt Paulus, wenn wir mal in den Epheserbrief beispielsweise hineingehen, Epheserbrief Kapitel 2, und dort mal in den Vers 15 schauen, dann schreibt er da was ganz Interessantes. Jawohl. Das heißt, was hat er aus? Was sind die zwei, von denen da die Rede ist im Kontext? Jawohl, das sind die Juden und die Heiden, oder? Na, das heißt, das gläubige Volk Israel und die gläubigen Heiden. Die gläubigen Heiden nennt man? Das sind wir, das ist die Gemeinde, gell? Ganz genau. Und die Gläubigen des Volkes Israel, na, in der Neuzeit gehören auch zur Gemeinde, die Gläubigen aus dem Alten Testament, gell? Die haben eine gemeinsame Zukunft, so würde ich das verstehen. Das macht Sinn. Das heißt, Gott macht hier eins, das ist die Braut, die Frau des Lammes. Von unserem Blick aus, wenn wir wieder zurückgehen, die Zukunft der Gemeinde. Das ist das, was für uns entscheidend ist, was wir hier sehen. Das heißt, die Stadt ist die Braut, die Frau des Lammes. Das ist in sich kein Problem, oder? Was bedeutet denn das, dass die Braut, na, dass die Gemeinde hier mit einer Stadt verglichen wird? Was bedeutet das? Wie geht das zusammen? Wie funktioniert das?
Wenn ich hier vorher, also weiß ich, den Zusammenhang hat, einfach an das denkt, dass der Jesus für viele Wohner noch vorbereitet hat.
Sehr gut. Ne? Wir denken an Johannes Kapitel 14, oder? Wo der Herr Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Und wenn ich hingehe, dann werde ich auch wiederkommen, um euch zu mir zu holen, damit ihr seid, wo ich bin in Ewigkeit. Oder? Das ist herrlich. Jesus hat uns versprochen, eine Wohnung zu bereiten. Hier in dieser Welt mag es Wohnungsmangel geben, immer mehr. Gell? Und Wohnraum wird immer unbezahlbarer. Umso herrlicher ist es zu wissen, wir sind ja hier auf dieser Erde nur Gast. Aber da, wo unsere Heimat ist, da haben wir auch eine Wohnung, die uns keiner mehr nehmen kann. Na, das ist was Herrliches. Und die hat Gott in Jesus uns bereitet, oder? Meine Wohnung. Wunderschön. Was bedeutet denn der Gedanke, eine Wohnung zu haben?
Zuhause.
Ja, das ist eine Heimat, ein Zuhause. Das ist ein Ort, wo ich was finden werde am Ende?
Frieden
und Ruhe. Ja, da werden wir gleich nochmal drauf kommen. Und das ist Teil in diesem himmlischen Jerusalem, oder? Das heißt, diese gewaltige Stadt, wir werden uns hier gleich nochmal ein bisschen näher anschauen, oder? Diese gewaltige Stadt wird der Wohnraum der gläubigen Gemeinde sein in der Ewigkeit. Das ist herrlich. Und warum kann jetzt die Braut oder die Frau mit dem neuen Jerusalem eins gesetzt werden? Warum? Wie geht das? Ist ja doch eine Stadt und doch gleichzeitig eine Braut oder die Frau. Das sind ja doch zwei Unterschiede, oder? Zwischen der Frau und der Stadt. Und Kevin, nicht ganz so, ne? Aber
das machst du ja genauso undurchsichtig.
Da ist die Herausforderung für uns Männer.
Ja, hier schauen durchsichtig.
Die Stadt ist, das stimmt gar nicht. Kommen wir gleich noch drauf. Da steht drin, wie durchsichtig ist. Da kommen wir gleich noch drauf.
Ja, aber das habe ich gemeint.
Aber tatsächlich, na, wie kann das eins werden? Das ist ganz einfach.
Weil Mann und Frau gehören zusammen.
Mann und Frau gehören zusammen, aber wie kann die Stadt und die Braut ein und dasselbe sein? Was ist es jetzt, eine Stadt oder eine Braut? Es ist ganz einfach, oder? Die Stadt ist geprägt von dem, die dort wohnen. Oder? Das machen wir heute genauso, oder? Na, die Münchner und München, das ist eins. Noch schlimmer ist es bei den Ruderatshofenern und Ruderatshofen, oder? Und am allerschlimmsten ist es in Biesenhofen. Ganz schlimm, ne? Verstehen wir? Machen wir ja schon gedanklich durchaus auch, oder? Dass wir Ortschaften und Leute einsetzen, das prägt, das gehört irgendwo zusammen. Ne?
Und das wird hier, aus Nazareth etwas Gutes
kommen. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen. Ne? Das heißt, das ist hier genau der Punkt. Das ist der Wohnort der Gemeinde in Ewigkeit. Und damit auch kann die Gemeinde eins gesetzt werden mit diesem neuen Jerusalem, weil sie, das wird prägend sein. Ne? Jetzt gehen wir hinein in diesen Text. Womit beginnt denn dieser Text im Vers 15, dieser Abschnitt? Wir haben das letzte Mal so einen ersten Blick hineingeworfen schon. Wir haben dann diese Mauer uns im Speziellen betrachtet. Haben uns über die Tore in der Mauer schon mal einen ersten Gedanken gemacht, über das Fundament der Mauer. Gell? Und jetzt wechselt der Blick im Vers 15. Was passiert? Was sehen wir im Vers 15? Sehr gut, dann nimmt einer Maß. Warum? Was bedeutet das? Der will etwas messen. Ne? Und jetzt gehen wir nochmal ins Alte Testament, da finden wir solche Dinge ganz genauso. Wenn wir beispielsweise ins Buch Hesekiel schauen, oder? Und dann sehen wir diesen Tempel, der im tausendjährigen Reich dastehen wird, wo heute noch Al-Aqsa-Moschee und Felsendom sind. Das heißt, die werden da nicht mehr allzu lange bleiben, auch wenn das manchen nicht gefallen wird. Ne? Denn der Tempel im Übrigen, der ja im tausendjährigen Reich zur Vollendung gebracht wird, wird ja schon, der Bau dieses Tempels beginnt ja schon vorher. Das heißt, wir sehen ja, dass schon während der Zeit des Antichristen dieser Tempel wieder steht und er wird genau an diesem Platz stehen. Bin gespannt, wie das vonstatten geht. Alles werden wir vielleicht nicht nur miterleben, weil die Entrückung dann ja auch noch kommt. Und trotzdem ist es eine spannende Sache, was da steht. Aber wenn Hesekiel nun diesen Tempel sieht im tausendjährigen Reich, dann ist da einer, der vermisst diesen Tempel. Und dann sind die ganzen Angaben drin. Wenn wir in die Stiftshütte schauen, da sind genau die Angaben drin, wie groß die Decken sein sollen, wie groß dieses und jenes Gerät sein soll, wie groß die Stiftshütte ist, oder? Das heißt, Gott lässt diese Dinge vermessen und teilt uns,
wie es ausschauen soll.
Ja, der teilt uns mit, wie es ausschauen soll. Das heißt, wenn hier eine Vermessung stattfindet durch diesen Engel, dann soll diese Vermessung was tun? Uns gegenüber. Wenn der es nicht messen würde oder wenn es nicht drinstehen würde, dann wäre es uns...
Bitte?
Wurscht. Ja, wurscht. Vielleicht wird man es gerne wissen, aber es bleibt uns...
Es wäre verborgen.
Es wäre verborgen.
Dass wir es genau wissen.
Jawohl. Gott will... Sehr gut. Gott will, dass wir es genau wissen, zumindest bestimmte Punkte genau wissen, oder? Das ist wie eine...
Ja. Dann wollen wir schon freuen.
Ja, ganz genau, da können wir uns jetzt schon freuen, oder? Und das macht uns jetzt schon neugierig, das kann jetzt schon eine Spannung, das ist wie so ein Teaser. Alles steht ja da nicht drin, aber bestimmte Dinge, die uns zeigen, dass...
Das wird ja ziemlich groß, es gibt ja mal einen riesen Vorplatz, das muss ja auch alles hergerichtet.
Richtig, also der Tempel im tausendjährigen Reich wird riesig, da ist eine Größenangabe für das Plateau, auf dem sich dann Jerusalem und der Tempel befindet. Und es wird ja auch eine topografische Veränderung im tausendjährigen Reich geben, das dürfen wir nicht vergessen. Genau, der Tempelberg selber wird der höchste aller Berge dann sein. Das heißt, wir lesen ja in der Offenbarung, während dieser schweren Gerichte, die über die Erde ergehen, gerade in den letzten Gerichten, dass die Berge in sich zusammenstürzen werden. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, da wird sich wirklich die ganze Topografie der Erde verändern. Und dann lesen wir im tausendjährigen Reich, dass der Tempelberg der höchste aller Berge sein wird.
Interessant.
Das ist interessant.
Die Hauptsäule von Babylon und alle Tempel.
Richtig, ganz genau, die aufsteigt in alle Ewigkeit. Das heißt, solange die Erde besteht, wird die aufsteigen. Und dieses Plateau des Tempelberges ist dann ein Plateau mit einem, übrigens ein Quadrat, da werden wir gleich auch noch drauf kommen, mit ungefähr 73 Kilometer Seitenlänge. Und auf diesem Plateau befindet sich dann der Tempelberg und Jerusalem. Oder der Tempel und Jerusalem. Das ist ganz spannend, wie das Hesekiel offenbart.
Es ist jetzt schon spannend. Der jetzige Tempelplatz ist 144.000 Quadratmeter. Zwölf mal zwölf,
ganz genau. Also, spannend, ne? Gell? Gott offenbart diese Dinge und so macht das auch hier jetzt mit diesem himmlischen Jerusalem. Gell? Das heißt, da wird gemessen und Gott will, dass wir diese Dinge kennenlernen, oder? Der will uns das offenbaren, der nimmt uns mit hinein. Was drückt denn das aus über Gott und uns? Wen nehme ich in meine Geheimnisse mit hinein?
Den Menschen, den ich liebe.
Jawohl, den Menschen, den ich liebe, oder? Denken wir nochmal, wie ist es, als Gott dem Abraham begegnet, oder? Wir denken in dieser Situation vor der Vernichtung Sodom und Gomorras, da kommt der Herr Jesus in Begleitung von zwei Engeln zum Abraham, um was zu tun bei ihm? Mittag zu essen. Das ist schon eine tolle Gemeinschaft, oder? Wenn Jesus zum Mittagessen kommt. Ne? Und dann essen die Mittag und nach dem Mittagessen, was macht man so? Was tut man? Was ist ganz gut? Die einen legen sich schlafen. Ne? Nach dem Essen sollst du ruhen. Oder?
1000 Schritte tun.
Ne? Gell? Ganz genau. Und das macht Abraham und Jesus. Die gehen spazieren nach dem Essen. Das klingt völlig banal, aber das ist was Wunderschönes. Denn was hat man, wenn man gemeinsam isst und danach gemeinsam spazieren geht? Eine ganz tiefe Gemeinschaft. Das ist was Herrliches. Verstehen wir? Wenn jemand zum Essen kommt, dann pflegt man Gemeinschaft. Und das ist im Orient, gerade in dem Bereich, wo die Geschichten der Bibel stattfinden, noch viel mehr gelebt wie bei uns, dass ich wirklich diese Gemeinschaft über dem Essen pflege. Da habe ich Gemeinschaft mit jemandem. Und dann gehen die noch ein Stück Weg zusammen. Und da gibt es ein schönes Wort aus dem Buch Amos. Können denn zwei eine Strecke gemeinsam gehen, es sei denn, dass sie vorher was geworden sind? Was heißt's? Was muss ich werden, damit ich mit jemandem eine Strecke gemeinsam gehen kann?
Mit ihm eins
werden. Richtig, mit ihm eins werden. Das heißt, genau das steht im Buch Amos. Können denn zwei ein Stück Weg gemeinsam gehen, es sei denn, dass sie vorher eins geworden sind? Und jetzt kann ich mich fragen, mit wem gehe ich denn so in meinem Leben Stücke meines Weges? Dann das bedeutet immer, dass ich ein Stück weit eins werde mit diesen Personen. Sind es Personen, die mich positiv prägen oder sind es Personen, die mich negativ prägen? Mit wem werde ich eins in meinem Leben? Das ist eine Herausforderung für uns, oder? Abraham und Jesus, die sind eine Einheit. Wir gehen ein Stück Weg. Das war schon im Garten Eden so, oder? Da kommt Jesus in den Garten. Wann? Was steht drin? In der Kühle des Abends. Ne? Im Wind des Abends, so heißt es wörtlich übersetzt, oder? Da kommt Jesus in den Garten. Warum kommt er nicht in der Hitze des Tages? Das ist zu anstrengend. Aber in der Kühle, das kennen wir alle, oder? Wenn im Sommer, ne, wenn dann die Hitze des Tages verklungen ist und man besucht den Dani und den Sven beim Grillen, ne, das ist herrlich. Jetzt kommen die alle zu dir. Na, verstehen wir? Ja, das ist schöner, wie wenn es 30 Grad im Schatten hat. Verstehen wir? Na, Jesus kommt in der Kühle des Abends, weil er Gemeinschaft haben will. Und mit dem Abraham kommt er zu Besuch und er isst mit ihm zum Mittag und dann gehen sie ein Stück Weg gemeinsam. Na, ist ja auch schön, dieses Mittagessen dort hat ja nicht ad hoc stattgefunden, da musste erstmal geschlachtet werden und der Kuchen gebacken werden. Da kann man sich vorstellen, vergeht noch ein bisschen Zeit, bis das Mittagessen auf dem Tisch steht, ist da wahrscheinlich ein Abendessen und kein Mittagessen mehr. Na, verstehen wir? Und dann können die schön danach in der Kühle des Abends noch ein Stück Weg gemeinsam gehen. Und jetzt passiert was Schönes. Na? Der Herr Jesus spricht dann zu sich selbst, wie könnte ich dem Abraham verheimlichen, was ich vorhabe zu tun. Man merkt, das geht gar nicht, wenn das meint, wenn mir eins geht, dann rede ich auch mit ihm. Und dann heißt es im Buch Amnos, dass der Herr nichts tut, es sei denn, dass er es vorher seinen Knechten, den Propheten, offenbart. Na, da, wo ich eins geworden bin mit jemandem, da offenbare ich mich ihm auch. Und es passiert mit Jesus und Abraham. Aber das passiert nicht nur mit Jesus und Abraham, sondern wo macht Jesus das noch? Ja, mit uns. Ja, mit uns. Ja, mit uns. Ach, ist das nicht herrlich? Was, wenn wir durchs Neue Testament gehen, was hat er uns offenbart? Da hat er uns offenbart Dinge, die waren bis dahin ein Geheimnis, oder? Das hat nicht mal das Volk Israel gewusst in der Vergangenheit. Das haben nicht mal die Propheten des Alten Testamentes in dieser Klarheit sehen können, was er uns alles offenbart hat. Was drückt Gott denn dadurch aus?
Das ist nichts verheimlicht.
Ja, das ist nichts verheimlicht.
Der will, dass du die Wahrheit kennst.
Dass mir die Wahrheit kennt, was noch? Was drückt er noch aus?
Dass er mit uns ein Stück geht.
Dass er mit, ja.
Bis zum Ziel.
Schön. Na, dass er mit uns geht, ein ganzes Stück bis zum Ziel. Und was drückt er damit noch aus? Also er verheimlicht uns nichts. Er geht mit uns ein ganzes Stück. Er ist eins geworden bis zum Ziel. Und er drückt aus, dass wir was sind?
Wolfgang. Seine Freunde.
Jawohl, seine Freunde. Herrlich. Ist das nicht, haben wir Gott jemals dafür gedankt, dass Jesus uns seine Freunde nennt? Ist das uns bewusst? Er ist mein Herr auf der einen Seite, gar keine Frage. Er ist Gott und doch darf ich ihn meinen Freund nennen, sogar meinen Bruder. Ist das nicht gewaltig? Habe ich ihm jemals dafür gedankt, dass ich in diesen Stand versetzt bin, dass er mir diese Geheimnisse anvertraut? Das ist faszinierend, oder? Ich finde das herrlich. Und jetzt,
ja, er freut sich doch auch, wir sind nach seinem Bild gestaltet, ja, dass das Bild endlich mal
wieder ins
kommuniziert und Frieden hat und dass er da was findet in seiner Schöpfung.
Jawohl.
Und nicht nur Sünde und Mist.
Und dass er jetzt sein Bild wieder in uns hineinlegen kann, na? Dass er es wieder gestalten kann.
Er hat es zum König und Priester gemacht, das muss man sieht man nicht.
Jawohl. Was das heißt. Richtig. Und da gibt es einen schönen Vers in den Sprüchen, oder? Nämlich, dass es den Königen vorbehalten ist, was zu tun mit Geheimnissen. Geheimnisse aufzudecken, heißt es. Na? Verstehen wir? Ist das nicht herrlich? Dafür sind wir da. Und Gott nimmt uns mit hinein, ganz bewusst in seine Geheimnisse. Herrlich. Na? Und so macht das auch jetzt hier. Jetzt kriegt der Johannes in dieser Vision, sieht dort den Engel und er nimmt Maß. Na? Und Gott, der nimmt Maß an dieser Stadt und an der Mauer. Das heißt, Jesus will, dass wir das Ganze ausmessen, dass wir verstehen, um was es geht. Und wenn wir einmal hineinschauen in den Epheserbrief, dann sehen wir da wieder eine wunderbare Erklärung schon. Ne? Schlag doch mal auf, Epheserbrief, Kapitel 3. Und dann dürfen wir mal lesen, die Verse 17 bis 19 darf gern mal jemand vorlesen. Epheserbrief, Kapitel 3, Verse 17 bis 19.
Und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr begreifen könnt, welchem Heiligen, damit ihr begreifen könnt, mit allen Heiligen, welches die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe sein.
Super. Und du kannst schon weiterlesen in Vers 19 noch, Kevin?
Und die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnisse übertrifft, damit ihr erfüllt werdet zur aller Gottesfülle.
Ach, herrlich. Na, das heißt, was geht's hier? Dass wir eingewurzelt und gegründet sind, worin?
In der Liebe.
In der Liebe. In wessen Liebe?
In der Liebe
Christi. Na, wenn an die Epheser geschrieben wird, ihr habt die erste Liebe verlassen, was haben sie dann für eine Liebe verlassen?
Jesus.
Nein.
Glauben.
Was haben sie für eine Liebe verlassen? Was ist die erste Liebe? Wenn es meine Liebe zu Jesus ist, dann ist es eh ganz schön armselig, was ich da verlassen habe. Das kann ich gerne hinter mir lassen. Na? Das ist ja eh zu wenig. Petrus steht vor Jesus und sagt, ich kann dich nicht lieben, du bist mein Freund. Wenn ich es wörtlich aus dem Griechischen übersetze, Jesus sagt, liebst du mich? Der fragt nach Agape und Petrus antwortet nur noch mit Phileo, mit Freundesliebe. Das ist ja die Realität, oder? Was ist die erste Liebe?
Liebe des Christus.
Das ist die Liebe des Christus zu mir. Er hat uns zuerst geliebt, heißt das im und das ist die, und die Epheser, wenn wir hineinschauen in dem Sendschreiben, die haben diese erste Liebe verlassen. Die haben einen Haufen Themen, die sie alle tun. Das sind 9 Dinge aufgezählt, die sie machen in diesem Sendschreiben. Aber das 10. ist, ihr habt die Liebe verlassen. Das fehlt ihnen zur Fülle. Verstehen wir? Okay? Das heißt, wenn all mein christliches Tun, wenn es nicht geschieht aus dem Bewusstsein der Liebe Jesu zu mir, dann ist es leer und hohl und wertlos. Warum? Warum bringt das nichts? Warum bringt all mein christliches Werk nichts, wenn es nicht aus dem Bewusstsein der Liebe Jesu geschieht, die er zu mir hat? Was ist nämlich dann mein Werk? Der Versuch.
Mein
eigenes Werk, der Versuch, mir was bei Gott zu verdienen, oder? Versteht? Es gibt ein wunderschönes Bild, oder? Wie man das verdeutlichen kann. Ne? Angenommen, die Petra ist taub. Wir nehmen einfach an, du bist taub. Du siehst gut, ne? Die Tauben sehen ja besser, ne? aber du bist taub, du verstehst nichts mehr. Ne? Und du kommst abends hier in unserem Haus vorbei und wir hören hier drin, wir haben hier einen Raum, ne? Und da sitzen 1-2 Leute drin, ne? Und die hören Musik. Und der Waldemar, ne, der kommt hier von mir rein, die Petra steht draußen am Fenster, schaut durch den Raum, durch das Fenster in den Raum und sieht, wie der Waldemar da drinnen auf dem Stuhl sitzt, der hört Musik, dass der Waldemar Musik hört, kriegt die Petra gar nicht mit, weil sie hört ja nichts. Ne? Aber der Waldemar bewegt sich im Rhythmus der Musik und hat da so richtig Freude. Da denkt sich die Petra, das ist ja pfundig, was der Waldemar macht, das muss ich auch mal machen. Na, da geht sie in den Raum rein, stellt sich einen Stuhl neben den Waldemar, beobachtet ihn ein bisschen und dann fängt sie an. Auch in die Hände zu klatschen, die Bewegung zu machen. Na, genau wie der Waldemar, die ganz gleichen Bewegungen. Na, wenn jetzt der Wolfgang, der auch taub ist, vor dem Fenster steht, sieht er keinen Unterschied, schaut komplett gleich aus. Aber es gibt einen großen Unterschied. Na, nämlich welchen?
Ich höre sie nicht.
Der Waldemar bewegt sich zur Musik, die er hört, und die Petra, das ist nur einfach Äußeres. Das ist eine äußere Nachahmung. Ne? Ja? Und jetzt passiert Folgendes, oder? Nach einer Weile wird die Petra sich denken, ja, Waldemar, das ist zwar ganz nett, vielleicht ist es auch ganz gesund, all diese Bewegung, aber die Freude habe ich nicht. Es macht keine Freude. Weil sie was nicht hört? Die Musik. Seht ihr? Und das ist das Problem im Leben so vieler Christen, dass ihr Leben nur ein Nachahmen geistlicher Rituale und Äußerlichkeiten ist, weil es halt irgendjemand so gesagt hat, weil man es halt so macht, weil es irgendwo steht. Verstehen wir? Aber mein geistliches Leben sollte Reaktion auf die Musik sein, die ich höre. Und die Musik ist diese Liebe Gottes in Jesus Christus zu mir. Verstehen wir? Wenn mein Leben Reaktion auf seine Liebe ist, dann ist es was ganz was anderes. Oder? Wenn meine geistlichen Aktivitäten nur einfach Handlungen sind, ohne das Bewusstsein dieser Liebe, dann wird es leer und hohl und es ermüdet irgendwann, das macht keine Freude. Was war das erste Wunder, das Jesus getan hat?
Wasser
zu Wein, oder? Und für was steht denn der Wein in der Bibel? Ja, für die Freude, für die Freuden, die Erde geben kann. Das Interessante ist, na, dieser Wein, der von der Erde herkam, der ist ausgegangen. Und dann macht Jesus einen Wein. Wo kam der her? Der kam nicht von der Erde, sondern Das war ein himmlischer Wein, verstehen wir? Und dann gibt er den Mundschenk und der Mundschenk kostet und sagt, das ist ja irre, dieser Wein ist viel besser als der vorherige. Und ich merke, die Freude, die Jesus uns schenken will, ist viel besser als alle Freuden, die die Welt uns schenken kann. Habe ich das begriffen? Das ist das erste Wunder, das Jesus tut. Indem er das Gesetz, da könnte man jetzt erklären, das geht jetzt zu weit, indem er diese Krüge der Reinigung mit Wasser füllt. Verstehen wir, das ist das Ende des Gesetzes. Und darüber schenkt er Freude. Verstehen wir? Begreife ich das? Lebe ich aus dieser Freude an der Liebe, die Gott zu mir hat in Jesus Christus? Sonst wird mein geistliches Leben nur eine hohle und leere Reaktion sein. Ohne Freude. Seht ihr? Und genau das ist es, was hier im Epheserbrief steht. Seid gewurzelt und eingegründet in der Liebe. Das heißt, dass ich um diese Liebe Gottes in Jesus zu mir weiß, diese völlig bedingungslose Liebe. Und wenn ich diese Liebe, je mehr ich die begreife, umso mehr Freude hält Einzug in mein Leben. Das sind die Stunden, wo zum Beispiel ein Lazarus im Sterben liegt und die Maria und die Martha schicken einen Boten zu Jesus und Jesus reagiert nicht. Total locker. Ich komme nicht. Ich komme nicht. Und dann muss man sich das mal vorstellen, die Maria und die Martha, die dachten, Jesus liebt den Lazarus, oder? Und jetzt kommen die Zweifel auf, warum kommt er denn nicht, warum greift er nicht ein, warum lässt er ihn sterben? Und dann steht ein Vers dazwischen. Muss man mal aufpassen, wenn man dieses Kapitel liest. Da heißt es, dass der Lazarus, und dann heißt es wie in Einschub, ein Satz. Jesus aber liebte den Lazarus. Weil das muss ich wissen. In diesen Stunden, wo ich Gott nicht mehr verstehe, muss ich eingewurzelt und gegründet sein in diesem Wissen um diese Liebe Gottes in Jesus. Und dann weiß ich, auch wenn ich sein Handeln nicht verstehe, da steht seine große Liebe und aus der lebe ich jetzt. Oder das sind die Stunden, wo ich gefallen bin in Sünde. Und wie gut und wichtig ist es dann zu wissen, dass Gottes Liebe in Jesus größer ist als mein Versagen und mein Schuldigwerden. Da würde ich doch nicht mehr froh, wenn ich das nicht sehe.
Aber der löst ja Jesus auf.
Bitte?
Beim Lazarus löst er auf, wie sowas so
reagiert. Richtig, richtig. Aber erst später. Richtig. Ja. Na, ganz genau. Das kommt dann. Das löst er bei uns auch auf, oder? Aber vielleicht erst in der Ewigkeit. Hier verstehen wir manches am Ende nicht. Ne? Und genau das ist der Punkt. Und wenn ich jetzt gewurzelt und gegründet bin, jetzt gehen wir weiter, was sagt dann der Apostel Paulus? Warum sollen wir gewurzelt und gegründet sein in der Liebe, damit ihr, wie geht's weiter? Vers 18. Was steht hier? Epheser 3, Vers 18. Damit ihr was könnt?
Begreifen.
Jawohl, völlig begreifen könnt. Dann verstehen wir jetzt, was sollen wir völlig begreifen können?
Was für Ausmaße die Liebe Gottes hat.
Was für Ausmaße die Liebe Gottes hat. Und wenn der Engel jetzt diesen Maß in die Hand nimmt, dann geht es genau darum, er misst aus und er misst das völlig aus, damit wir begreifen können, wie gewaltig Gottes Liebe ist, indem wir den Blick gerichtet bekommen auf dieses Werk des neuen Jerusalems. Das ist es, was er an uns und mit uns tun wird. Und da sehe ich diese ganze Liebe Gottes. Und dann lasst uns das auskosten und ausmessen mit diesem Engel. Und immer tiefer und immer größer und immer mehr begreifen, wie gewaltig dieses Werk Gottes ist. Seht ihr, das Passafest. Was sollte ich machen mit dem Lamm, das da geschlachtet wird? Was sollte ich
zu mir nehmen?
Jawohl, und dann? Also danach, nach dem Schlachten, das ist schon zubereitet. Was sollte geschehen, wenn man isst mit dem Lamm? Es soll
ganz
gegessen. Es soll ganz gegessen werden, verstehen? Ich soll dieses Opfer Jesu völlig in mich aufnehmen, immer tiefer begreifen, da soll nichts übrig bleiben davon, verstehen wir? Sondern in seiner ganzen Fülle soll ich es lernen zu begreifen. Damit es mich, na, wenn ich jetzt so ein Lamm ganz esse, dann waren die Israeliten waren am Schluss auch ganz schön voll. Das ist Heiligung. Na, im Bild, verstehen wir? Na, das Lamm füllt sie von innen aus und ist jetzt die Kraft für den Weg, den sie gehen müssen. Und so soll ich dieses Werk des Lammes von Golgatha immer mehr in mich hinein essen, dass es mich ganz voll macht. Das ist Heiligung. Und dann ist es meine Kraft für den Weg, der vor mir liegt. Ist das nicht herrlich? Seht ihr, und genau das dürfen wir jetzt tun, wenn wir jetzt noch einmal zurückschauen, ne? Dass wir immer mehr diese Fülle begreifen, sagt der Apostel Paulus, und das wollen wir tun. Wenn jetzt der Engel hierher geht und anfängt, dieses himmlische Jerusalem auszumessen, Na, was ist das Erste, was er nun, jetzt gehen wir wieder in die Offenbarung hin, na, im Vers 16, was ist das Erste, was er hier erkennt? Oder was erkennt? Da können wir vielleicht ein bisschen zusammentragen, Vers 16 und 17. Was ist da in diesen zwei Versen der Kerngedanke dessen, was er erkennt? Also, die Stadt ist ein... Bitte? Das ist ein Quader. Ja, der erkennt die Stadt, über die wir hier reden. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, wenn man so sitzt, immer das zu zeichnen. Ne? Ich bemühe mich drum. Die Stadt ist ein Quader. Na? Das fällt gleich mal, das wird in diesem kurzen Abschnitt gleich zweimal betont. Einmal, dass die Länge und die Breite gleich sind und dann, dass die Länge und die Breite und die Höhe gleich sind, oder? Das heißt, diese Strecke hier ist identisch zu dieser Strecke hier und zu dieser Strecke hier. Und wie groß ist die Strecke?
12.000 Stadien.
12.000 Stadien. Ja. 12.000 Stadien. Das heißt, was ist denn so ein Quader, so ein Würfel? Was drückt der aus? Was ist das Erste, was uns da jetzt in den Sinn kommt?
Die Stiftshütte des Allerheiligsten.
Oh, sehr gut. Na, in der Stiftshütte war das Allerheiligste ein Würfel. Ein bisschen kleiner. 10 Ellen auf 10 Ellen auf 10 Ellen. Im Tempel war das Allerheiligste ein Quader. Ein bisschen größer wie der Stiftshütte, aber auch noch ein bisschen kleiner wie hier, nämlich 20 auf 20 auf 20 Ellen. Ne? Eine Elle ungefähr 45 Zentimeter, also ungefähr 10 auf 10 auf 10 Meter.
Also das ist über der königliche gewesen, sein Jahr 52,
ne? Ja, dann ist es halt 5,20 Meter 20. Ne? In dem Fall sind es dann 10,40 Meter. Ja, stimmt, genau.
Wenn es um so Maße geht, dann nimmt man die königliche Elle her. Das ist ja gerade um den Tempel geht, um es um den König geht. Also halt jetzt ich meine.
Ja, genau. Da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Ansichten. Aber ob du jetzt ein paar Zentimeter hin oder her rechnest, ist am Ende wurscht. Ne? Weil Realität ist, die Bibel gibt es uns ja eh in Ellen an, weil sie damit was anderes ausdrückt. Aber eben, dann sind wir ungefähr bei gut 10 auf 10 auf 10 Meter. Ne? Hier ist natürlich die Größe eine ganz andere. Das heißt, wenn hier wieder ein Quader auftaucht, dann spricht es als allererstes vom Heiligtum. Und zwar in der Stiftshütte und im Tempel war es nicht nur das Heiligtum, sondern was war der Quader? Welcher Bereich? Das Allerheiligste. Und was ist denn das Besondere am Allerheiligsten gewesen? Da durfte der Priester nur einmal im Jahr rein, richtig? Sehr gut. Was war noch? Was war das Besondere am Allerheiligsten? Das war der Ort, wo Gott gegenwärtig war. Und was wird in diesem himmlischen Jerusalem sein? Was haben wir schon gelesen? Ja, da ist Jesus in der Mitte sozusagen. Verstehen wir? Das Lamm, ne, wohnt dort. Deswegen gibt es dort auch was nicht mehr. Es braucht keine Sonne mehr, weil das Lamm wird ihre Lampe sein. Es gibt, bitte? Keine Dunkelheit, richtig, ist alles hell, oder? Wunderbar.
Keine Sünden.
Jawohl, keine Sünden, da kommen wir gleich noch drauf, gell? Es gibt keinen Tempel mehr. Wovon zeugt nämlich der Tempel? Jawohl, der zeugt von der Gegenwart Gottes, aber jetzt gehen wir mal gedanklich an den Tempel hin. Was kommt im Tempel und in der Stiftshütte? Da ist Gott gegenwärtig. Und was findet trotzdem immer statt?
Opfer.
Opfer, jawohl, warum? Zur Sühne, damit man überhaupt nahen kann. Aber alles Nahen im Tempel und in der Stiftshütte war immer eingeschränkt. Oder? Na, die Stiftshütte sogar, da waren ja die Decken drüber. Von außen konnte ich mit dem natürlichen Auge gar nicht hineinsehen. Gott war noch immer verhüllt. Warum? Regen?
Ja.
Wegen der Sünde. Das heißt, der Tempel und die Stiftshütte, ja, da ist Gott gegenwärtig und doch sind sie ein Zeichen davon, dass noch immer die Sünde da ist und von Gott trennt. Aber jetzt brauche ich keinen Tempel mehr. Das Lamm wohnt in der Mitte. Das ist das Allerheiligste. Das heißt, die Sünde ist aufgehoben. Wie herrlich muss das sein? Verstehen wir? Jesus in der Mitte. Eine völlig ungetrübte Gemeinschaft mit Jesus. Ja, und wenn wir jetzt mal hineinschauen, ja, da gab es mal vor Jahren schon die Jahreslosung, der letzte Vers des 73. Psalms, etwas freier übersetzt aus der damaligen Jahreslosung. Dir nahe zu sein ist mein Glück. Und wo sucht der Mensch überall sein Glück und wird es nicht? Ne? An dem KI-Vortrag werde ich auch ein bisschen darauf eingehen noch. Ne? Ja, verstehen wir? Aber das ist mein wahres Glück. Das ist die Quelle wahren Glücks, dass ich untrennbar mit dem lebendigen Gott verbunden bin. Da wird der Mensch glücklich. Warum kann es gar nicht anders sein? Warum? Wo wird ein Staubsauger glücklich, wenn er Gefühle hat?
Bei Dreck.
Ne? Also, wenn er was machen kann, wenn er den Dreck aufsaugen kann. Ne? Und jetzt kommt meine schöne Geschichte, die ich schon ein paar Mal erzählt habe. Wir wissen ja noch, ne, wo ich meinen Staubsauger ruiniert habe in meinem Fitnessstudio, wo ich den Eiweißshake aufgesaugt habe, ne, mit so einem schönen Vorwerk-Kobalt. Was war danach mit dem Staubsauger? Der war kaputt, der war hin. Ne? Weil ich ihn missbraucht habe. Ich habe nicht auf die Bedienungsanleitung geachtet. Verstehen wir? Wenn der Staubsauger Gefühle hätte, hätte er das nicht als besonders glückspendend empfunden, den Eiweißshake aufsaugen zu müssen und dabei die Löffel abzugeben, auf gut Deutsch. Ne? Also, der Vorwerkvertreter wurde dann in der Folge auch nicht glücklich, weil ich dann ein Sebo angeschafft habe. Ne? Aber gut, das ist nicht mein Problem. Also, ne? Aber wir merken was, glücklich werde ich da, wo ich lebe, wozu ich da bin. Und wozu bin ich da? Wozu lebt der Mensch? Bitte? Ja, noch ein Stück tiefer. Noch ein Stück tiefer. Was bin ich in allererster Linie? Gemeinschaft.
Ein Werk Gottes.
Ja, nicht nur ein Werk, sondern sein Kind. Und wo ist ein Kind glücklich? Bei den Eltern. Verstehen wir, wenn wir zur Ehre Gottes leben wollen, dann müssen wir, ne, wenn wir Gottes Liebe weitergeben wollen an die Menschen, dann müssen wir erstmal Empfänger von Gottes Liebe werden. Verstehen wir, ne, wenn meine Kinder jetzt, wenn die großen Taschengeld kriegen, ist es anders. Es kommt am Ende auch noch von mir, aber ich erinnere mich immer dran, wenn wir früher einkaufen gegangen sind und die haben beim Einkaufen was gefunden, was sie der Mama oder mir kaufen wollten, dann kamen sie zu mir und sagten, Papa, kannst du mir Geld geben, damit ich dir das kaufen kann? Ne? Verstehen wir? Damit sie mir eine Freude machen konnten, mussten sie erstmal zu mir kommen, um von mir zu bekommen, womit sie mir eine Freude machen können. Seht ihr? Und bei Gott und uns ist es nicht anders. Ich kann Gott doch aus mir selber gar nichts bringen. Aber wenn wir Empfänger, jetzt sind wir wieder bei seiner Liebe werden, dann kann ich diese Liebe auch zurückgeben. Verstehen wir? Zuerst mal sollen wir einfach Kinder Gottes sein und aus seiner Gegenwart leben. Und da wird ein Mensch, glücklich. Dir nahe zu sein, das ist mein Glück. Herrlich. Was muss das für ein Glück sein in dem himmlischen Jerusalem? Ein niemals endendes, unvorstellbares Glück. Ja? Glückselig, schreibt die Bibel. Ja? Makarios. Ja, förmlich wie betrunken vor lauter Freude und Glück. Herrlich. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Aber jetzt ist da ja nicht nur Glück, wenn ich in der Gegenwart Gottes bin, sondern was erlebt der Mensch noch in der Gegenwart Gottes? Sehr schön, im Alten Testament wird das mehrmals verglichen, oder? Da vergleichen sich die Menschen mit einem Baum. Ne? Und was, wie vergleicht sich dann beispielsweise der Psalmist mit den Menschen, der aus der Gegenwart Gottes lebt? Den vergleicht er mit einem Ja, mit einem Baum gepflanzt, einem Wasserbech, ne, oder mit einem Ölbaum, der aus dem Heiligtum förmlich entspringt. Verstehen wir? Ne? Das heißt, was habe ich noch? Nicht nur Glück, sondern da habe ich Glück und so ein schöner Baum, der so richtig sprießt, der so richtig voller grüner Blätter und Früchte ist.
Frucht. Und müssen aber verwurzelt sein.
Ja, das bin ich dann, ne? Was wird da sein? Von was zeugt so? Stellt euch mal vor, da ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Ne? Wir gehen so durch die Wüste. Elim, oder? Schönes Beispiel im Alten Testament, dass das Volk Israel nach Elim kommt, wo die Wasserquellen waren, oder? Dann die 12 Wasserquellen und die 70 Palmbäume. Jetzt gehen wir da hechelnd durch die Wüste, lang nichts mehr getrunken, und dann sehen wir diese Palmbäume in der Ferne stehen. Und was wissen wir? Da gibt's Wasser. Da gibt's Leben. Verstehen wir, ne? Wenn ich diese Gegenwart Gottes hat man, finde ich, nicht nur volles Glück, sondern
volles Leben. Das soll das sein.
Schluss mit Selbstverwirklichung.
Richtig. Und Selbstverwirklichung macht uns nur...
Ganz andere Seite.
Richtig. Das macht uns nur kaputt. Ja? Verstehen wir? Das Allerheiligste, dieser Kubus. Das Lamm ist gegenwärtig. Und wir sind mit dabei. Ist das nicht herrlich? Volles Glück, volles Leben. Na, jetzt, da könnte man noch so viel mehr hier rausholen. Wir können uns nur auf ein paar Dinge beschränken. Gell? Was sehen wir denn noch, wenn wir mal in den Vers 15 schauen, bevor wir auf die 12.000 gehen? Na, schaut man noch mal an den Anfang des Vers 15. Was ist hier noch?
Der mit mir redete.
Jawohl. Oh, Entschuldigung, 15. Sorry, 16. Entschuldige, Markus.
Er maß die Stadt mit einem Rohr.
Du bist schon zu weit. Okay. Ganz am Anfang. Und die Stadt?
Ist viereckig.
Also, das heißt, die ist viereckig. Das hat ja eine Bedeutung. Wir sehen einmal den Fokus auf den Kubus und einmal auf die vier Ecken, oder? Beide drücken letztlich das Gleiche aus. Wenn wir mal wenn wir heute in die Welt des Feng Shui eintauchen, dann versucht man was zu vermeiden?
Ecken.
Interessanterweise gibt es in den Heiligtümern Gottes jede Menge Ecken. Wenn wir ins Alte Testament mal gehen, ne, dann finden wir den Brandopferaltar, der eine quadratische Oberfläche hat. Wir finden den Vorplatz des Tempels, der eine quadratische Oberfläche hat. Ja, und da gäbe es noch jede Menge mehr Dinge dazu. Setzen. Lest mal die Beschreibungen der Stiftshütte und des Tempels. Und wir finden Rechtecke und Quadrate und vor allem an den entscheidenden Stellen Quadrate.
Ist nicht Ludwig Steiner, Anthroposophen? Alle Häuser werden so ein bisschen schräg gebaut und keine...
Ja. Und damit ist das schon was? Das ist schon fast wie eine bewusste, also wie eine bewusste Feng Shui, das ist wie eine bewusste Rebellion gegen Gott. Das ist interessant.
Ist ja klar, wo es herkommt. Die Maltese ist von Gott und Feng Shui kommt von den Dämonen.
Richtig. Das ist der genau das Gegenteil.
Die hat die Bibel gelesen.
Ganz genau. Das heißt, wenn aber... Jawohl.
Kommt es durch die Leute trotzdem zur Sprache.
Das heißt, es ist quadratisch, ne? Die Seiten sind gleich lang. Und jetzt finde ich in der Stiftshütte und im Tempel immer wieder, gerade im Heiligtum und beim Altar, quadratische Formen. Was drücken die also aus? Wenn Gott die gebraucht, was drücken die aus? Vollkommenheit.
Gewisse Ordnung.
Ja, Ordnung. Vollkommenheit, Ordnung. Das heißt, wenn die Gemeinde in diesem Würfel lebt, sozusagen, na, quadratisch, praktisch, gut. Na? Rittersport. Das war
die Hütte in der Mitte und alle haben sich...
Außenrum gelagert, ganz genau. Na, verstehen wir? Das ist bei Gott eine vollkommene Form. Seht ihr, das heißt, am Ende geht es für die Gemeinde wohin? In die Vollkommenheit. Da wird nichts mehr fehlen. Na, jetzt schauen wir unser Leben an und dann mangelt es an so vielen Ecken und Enden. Verstehen wir? Und dann merke ich, wie oft versage ich, wie oft werde ich schuldig. Ach, da wollte ich eigentlich anders leben und habe es nicht geschafft. Und jetzt sehe ich dieses herrliche Ziel, auf das ich zusteuere. Und ich sehe, es geht am Ende in die Vollkommenheit hinein. Na, in eine göttliche Vollkommenheit. Wunderbar. Verstehen wir? Viereckig. Ja, das bedeutet, das ist auch sehr interessant, das hebräische Wort für viereckig, das dann gebraucht wird im Alten Testament, das bedeutet in seiner Grundbedeutung nach allen vier Ecken sich ausstreckend, ausbreitend. Das heißt, das nimmt alles für sich ein, in Anspruch. Und jetzt stellen wir uns diese gewaltige Stadt vor. Verstehen wir? Was ist die Gemeinde in dieser Welt? Klein, verachtet. Aber dann, stellt euch das mal vor, ne, 12.000 Stadien, wir haben das ja schon umgerechnet, das ist je nachdem, wie groß man das Stadion wählt, zwischen gibt es zwei verschiedene Längenmaße, ne, reden wir hier von einer Größe von 2.200 bis 2.300 Kilometer. Seitenlänge. Na? Das heißt, man muss sich das mal vorstellen, ne? Selbst die Höhe, 2200 Kilometer in die Höhe. Ne? Das höchste von Menschen gebaute Gebäude ist gerade mal nicht mal einen Kilometer groß, und größer kann der Mensch gar nicht bauen auf dieser Erde. Aber hier reden wir über 2200 Kilometer Höhe. Na? Die ISS, die Raumstation, ist irgendwo bei 384 Kilometer. Meter Höhe? 400. Ja, 400 Kilometer Höhe. Na, das heißt, das ist so nach einem guten Fünftel. Na, verstehen wir der Höhe. Können wir aus dem Fenster schauen und die ISS grüßen. Na, und dann geht es weiter nach oben. Verstehen wir? Es ist so gewaltig. Na, nach allen vier Ecken ausgestreckt. Das heißt, was wird die Gemeinde auf einmal haben in dieser Welt, in dieser neuen Welt?
Platz,
was noch? Jetzt ist sie klein und verachtet. Dann hat sie
Macht.
Ja.
Es wird ja nichts anderes mehr geben. Aber das ist
schon, es wird schon noch was anderes geben. Ja, natürlich.
Draußen die Nationen.
Die Nationen. Kommen wir noch dazu. Es gibt
witzig ist aber, wozu braucht es denn diese Höhe? Wir kennen das Menschliche, wir brauchen eine Fläche.
Ja.
Geistwesen, haben wir da überall Zugang?
Davon gehe ich aus, dass es so sein wird, oder?
Normal brauchen wir eine Fläche.
Aber wir sind ja dann wie die Engel. Ja. Also, ja, es wird Nationen geben, da kommen wir noch drauf, heute Abend schaffen wir das nicht mehr. Das macht die Bibel auch nicht, wir werden auch sehen, wo die herkommen. Ja. Aber wir sehen, ja, die Gemeinde wird auf einmal Herrlichkeit haben in dieser Welt. Das ist gewaltig. Jetzt ist sie noch verachtet, dann hat sie wirklich Herrlichkeit. Ist das nicht schön? Na, wenn ich das sehen darf, jawohl, hier in dieser Welt mögen wir verachtet sein, aber in der Ewigkeit wird es einen anderen Platz für uns geben. Jesus war verachtet in dieser Welt, aber jetzt sitzt er auf dem Thron. Wir mögen verachtet sein in dieser Welt, aber dann werden wir mit ihm auf dem Thron sitzen. Viereckig, quadratisch. Ja? Wunderbar. Da könnte man auch noch andere Gedanken rausholen. Jetzt ist da noch was Schönes. Schaut noch mal den Vers 16, bevor das viereckig steht. Was steht da noch?
Steht von einer Stadt.
Was steht da? Die Stadt
ist.
Hat jemand was anderes verstehen als ist? Viereckig.
Liegt.
Und der Wolfgang hat die Übersetzung, wo man denkt, ja, das wäre eigentlich, die Stadt ist viereckig. Tatsächlich steht im Griechischen wirklich die Stadt liegt. Viereckig. Das ist seltsam, oder?
Ja.
Das ist wirklich seltsam. Was drückt denn das aus? Wo legen wir denn? Was bedeutet das? Ja, was bedeutet das noch? Aber die ist ja mit 2200 Kilometer Höhe nicht mehr nur ganz am Boden.
Stimmt, der alte Elberfelder hat auch liegt.
Ja, genau. Und das ist auch tatsächlich das griechische Wort, heißt liegen. Na, was bedeutet das, wenn etwas liegt, dann hat es was?
Ruhe.
Ruhe! Das hat Ruhe gefunden. Verstehen wir? Das ist doch gewaltig. Das ist, in dieser Welt haben wir oft noch keine Ruhe. Verstehen wir? Aber dann werden wir wirklich zur Ruhe kommen. Das ist nicht herrlich. Wie oft sehnt man sich nach Ruhe in all dem Alltagsstress, in all den Nöten, in all den Kämpfen, in die man gestellt ist. In dieser Welt haben wir Kämpfe.
Aber die Bedeutung von Jerusalem, Salem heißt der Friede. Oder?
Heißt Friede, jawohl.
Das super. Das vordere Teil weiß jetzt
Jerusalem heißt wörtlich übersetzt Gründung des Friedens. Ja? Genau, und das ist genau das, was er uns dort schenkt, oder? Frieden. Richtigen Frieden, oder? Na, in dem schönen Lied heißt es mal, auf dem Lamm ruht meine Seele, heißt es in der zweiten Strophe, und mit selger Ruhe im Herzen gehe ich hier durch Kampf und Streit. Ewige Ruhe finde ich droben, in des Lammes Herrlichkeit. Und genauso wird es sein. Na, das Schöne ist, dieses Liegen ist im Griechisch sogar noch im Passiv. Was ist denn ein Passiv? Bitte? Bitte? Ich muss nichts machen, sondern das ist an mir.
Mir geschieht etwas.
Das ist an mir geschehen, ich bin hingelegt worden. Das heißt, Jesus bringt uns zur
die Ruhe. Die er versprochen hat.
Jawohl. Er bringt uns in die Ruhe hinein. Ist das nicht herrlich? Ah, da kann ich schon wieder nur danken, oder? Herr Jesus, wenn ich das alles sehe. Na, du bringst mich in diese Ruhe hinein, na, in diese Herrlichkeit, in diese untrennbare Nähe und Verbindung mit dir, wo ich nur noch glücklich bin, wo ich Leben in der Hülle und Fülle habe. Ist das nicht herrlich? Und jetzt finden wir etwas in diesem Text, nämlich, was kennzeichnet diese Stadt? Was misst der Engel jetzt aus? Wir haben es schon dran stehen.
Ausdehnung.
Die Ausdehnung. Na, und zwar? Länge, Breite, Höhe, alles.
Und Mauerstärke.
Jawohl, und die Mauerstärke? Länge, Breite, Höhe? Gleich. Alle gleich. Und zwar? 12.000 Stadien. Na?
Das heißt, das ist 12 mal 10 mal 10 mal 10.
Nur um das mal kurz zu verstehen. Was ist die 12 in der Bibel?
Vollkommenheit.
Ja, das ist eine Art von Vollkommenheit und Vollzahl, und zwar im Hinblick auf was?
Spricht von Vollkommenheit und Vollendung im Hinblick auf
Gottes Ordnung.
Jawohl, auf Gottes Ordnungen. Auf Gottes Ordnungen und Herrschaft. Gell? Das ist das, womit wir die 12-Zahl immer wieder in der Bibel finden. Gell? In dieser Welt. Das heißt, na, das ist ein Merkmal, das ich hier jetzt überall wiederfinde. Das ist übrigens interessant, in diesem Kapitel 21 und 22, in diesen letzten zwei Kapiteln, wird der Ausdruck Polis, das ist griechisch für Stadt, jetzt könnt ihr raten, wie oft der wohl erwähnt wird.
12 Mal.
Wird genau 12 Mal erwähnt in diesem Abschnitt. Na? In diesen letzten zwei Kapiteln. Ja? Und die 12 kommt überall vor in diesem Kapitel. Na? Das ist enorm. Auch versteckt in der 144 zum Beispiel, gell, ist 12 mal 12. Das heißt, ganz entscheidend wird jetzt was sein, und das ist entscheidend für dieses Glück und dieses Leben, Gottes Ordnungen und Herrschaft. Das wird überall gelten dort. Seht ihr, und das ist das, was ich heute schon erleben darf in meinem Leben, oder? Dort, wo Gottes Ordnungen gelten, wo Gott herrscht in meinem Leben, wo er derjenige ist, der das Sagen hat, der mir zeigt, welchen Weg ich gehen soll, auch wenn es mir manchmal nicht leicht fällt, oder? Was werde ich erleben, wo ich anfange, Gottes Wege zu gehen?
Friede.
Friede und? Friede, ne? Das Liegen, ich komme zur Ruhe und ich finde Glück und Leben. Aber überall, wo ich mich auflehne gegen Gottes Ordnungen, weil ich das nicht tun will. Na? Das heißt, ich gehe über Gottes Ordnungen hinaus. Das ist übrigens interessant, das wäre Rebellion. Und diese Zahl kommt in der Bibel auch vor. Das ist die 13. Das ist ganz interessant, da gibt es wunderbare Stellen dazu. Ne? Also, ich gehe über Gottes Ordnungen hinaus, ich mache meine eigene. Aber na, das ist manchmal ein Kampf, oder? In dieser Welt ist es uns manchmal ein Kampf, uns unter Gottes Ordnungen zu fügen, ihn regieren zu lassen, zu tun, was er sagt, mit meinen Mitmenschen so umzugehen, wie es Jesus sagt, in meinen Handlungen mich nach dem zu richten, was die Bibel sagt. Aber ich werde Glück und Leben dabei finden. Und hier finde ich nicht nur Gottes Ordnung und Herrschaft in irgendeiner Form, sondern 12. Mal 10, mal 10, mal 10. Was ist denn die 10 in der Bibel?
Boah, und unsere Vollzahl, ne?
Ja, das ist auch eine Vollzahl, ne? Das ist tatsächlich richtig. Zum Beispiel der Jakob sagt zum Laban, 10 Mal hast du mich betrogen, hast du meinen Lohn geändert. Und jetzt ist das Maß voll. Ne? Oder Gott sagt zum Volk Israel, 10 Mal habt ihr gegen mich gemurrt. Und jetzt war das Maß voll. Na, das hat immer auch etwas mit einer Vollendung, mit einer Fülle zu tun, mit einem zum Ziel bringen und mit der Verantwortung in meinem Handeln, oder? Das heißt, wenn ich jetzt 10 mit 10 mit 10 multipliziere, dann ist das wie wenn ich diese Tatsache nochmal.
Das ist die Verantwortlichkeit des Menschen.
Ja, weil das die Verantwortlichkeit, 10 Gebote, ja. Ne, 10 Finger, mit denen ich handle, 10 Zehen an meinen Füßen, mit denen ich meinen Weg gehe. Das heißt, ich habe eine Verantwortung vor Gott, ja, ganz genau, seine Ordnungen zu tun. Ja. Die 10 ist ein Vollmaßen Fülle. Das heißt, ich finde in dieser Stadt, und das ist das, was damit zum Ausdruck kommt, in der kompletten Fülle Gottes Ordnungen, da fehlt nichts mehr an seinen Ordnungen. Und das ist Schlüssel für diese tiefste Verbindung für Glück und Leben in diesem himmlischen Jerusalem. Und jetzt sehen wir zum Abschluss noch eins. Aus was für einem Baumaterial ist dieses himmlische Jerusalem? Ist das himmlische Jerusalem aus Edelstein? Schaut mal genau in euren Text. Reines Gold. Und da steht was dabei?
Gleich reinem Glas.
Jawohl. Also es ist nicht aus reinem Glas, sondern es ist reines Gold gleich reinem Glas.
Beläutert.
Was, worauf bezieht sich denn das rein? Wenn wir mal denken, wie war Glas in der Antike? Bitte? Das war, ja, es war matt. Da waren Blasen drin, da waren Verunreinigungen drin und man konnte Glas entfärben, man konnte auch dann reines Glas herstellen, das war aber deutlich teurer, das war kostbar, oder? Reines Glas, da konnte ich durchschauen, das war wirklich sauber. Oder? Das heißt, da sehe ich, da ist nichts mehr drin. Alles sauber, alles ordentlich. Wenn das reines Gold gleich reinem Glas ist, dann geht es weniger um die Frage der Durchsichtigkeit, sondern um die Tatsache dieses, der Reinheit. Da ist keine Verunreinigung mehr, nichts mehr. Das heißt, dieses himmlische Jerusalem ist komplett reines Gold. Und jetzt gehen wir mal in die Stiftshütte, gehen wir mal ins Alte Testament und gehen in die Stiftshütte, ins Heiligtum hinein. Und dann waren dort verschiedene Gegenstände aus Gold. Und für was stand dieses Gold denn in der Stiftshütte? Von wem hat es gesprochen? Immer von dem reinen Wesen Jesu.
Weil der nächste menschlich versucht, dem nahe zu kommen.
Ja. Na, das heißt, das reine Gold, das war das Wertvollste, was es gab, oder? Verstehen wir? Und dieses reine Gold kann ein Mensch selber nicht herstellen. Er kann es nicht, das kann doch nicht. Verstehen wir? Genauso ist das Wesen Gottes auch. Ich kann dieses reine Wesen nicht selbst bewirken. Gott muss es mir geben. Verstehen wir? Na, in der Stiftshütte war, alles, was aus Gold ist, das spricht von dem Wesen Jesu, von der göttlichen Natur. Jetzt finde ich hier nur noch reines Gold. Das heißt, was ist zur Vollendung gekommen? Womit haben wir hier noch zu kämpfen? Sind wir hier reines Gold? Nein. Na, ist ganz interessant, oder? Beim Passafest hat man was für Brote gegessen? Ungesäuerte. Na, da geht es um den Tod Jesu, den Stellvertretenden. Dann gab es 50 Tage später das Wochenfest. Und was hat man da für Brote gegessen? Gesäuerte Brote. Ne? Und das war der Tag, an dem die Gemeinde gegründet wurde. Ne? Verstehen wir? Die Ausgießung des Geistes. Und aus was besteht die Gemeinde? Jesus war völlig rein. Aber wir? Wir sind wie Sauerteigbrot. Wir sind durchsäuert. Verstehen wir? Wir sind eine Mischung. Wir haben göttliche Natur bekommen, sagt Petrus. Aber wir sind noch nicht rein göttlicher Natur, auch wenn mancher Mensch das von sich behauptet und es manche Esoteriker gibt, die genau das sagen, ne, der Gottmensch in mir und so weiter, also diesen ganzen Blödsinn. Ne? Aber wir sind es schlichtweg nicht und dafür braucht es nicht allzu viel Fantasie, um das bei jedem einzelnen Menschen zu erkennen, dass da bei Weib nicht alles göttlich ist, auch wenn sie es meinen. Ne?
Das passt gut zusammen, also der dreigische Aufblaser.
Nur Luft zwischendrin. Richtig, es ist nur Luft zwischendrin, ganz genau. Also, sehen wir, gell? Verstehen wir? Wenn jetzt hier nur noch reines Gold ist, dann ist die ganze Unreinheit weggenommen. Die Stadt steht für die Gemeinde. Das heißt, was werden wir am Schluss haben? Eine völlig reine Natur. Und dann sagt der Apostel Paulus im Römerbrief, dass wir sein werden. Ja, was sagt er denn? Wie werden wir denn sein? Ja, das sagt noch mehr im Römerbrief. Schlagen wir es auf. Ist ja schön, wenn es keiner weiß. Römer 8. Und damit schließen wir dann.
Noch
erhabener
als die Engel.
Ja, noch erhabener. Ne? Römer 8, ab Vers 28. Was steht da? Und Vers 29. Darf gerne jemand vorlesen, Römer 8, 28 und 29.
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz gerufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden.
Wie werden wir sein? Sein Ebenbild. Oder? Jetzt hat die Sünde alle Ebenbildlichkeit zerstört. Jesus beginnt in uns zu leben, damit beginnt auch wieder Ebenbildlichkeit. Dann wird es zum Ziel gebracht. Ist das nicht herrlich? Das heißt, ich werde nicht mehr zu kämpfen haben mit meiner Schwachheit und meiner Sünde, sondern ich werde das Ebenbild Jesu wieder sein. Ist das nicht herrlich? Völlig rein und frei von Sünde. Das kann ich mir heute vielleicht gar nicht vorstellen, aber es wird genauso sein. Und dann sind selbst nicht nur die Stadt ist aus Gold, sondern wir haben gelesen, und damit ist der Abschluss erreicht für heute Abend, auch die Straße ist aus reinem Gold. Was passierte denn auf den Straßen im Altertum, wenn man da so gelaufen ist?
Wurden uneben
und so. Ach, die waren uneben, was noch? Man wurde dreckig, denkt man an die Fußwaschung, warum mussten die sich die Füße waschen, oder? Verstehen wir? Aber im himmlischen Jerusalem ist es egal, wohin ich gehe. Ich werde nicht mehr schmutzig. Das ist ein Bild, verstehen? Egal, verstehen? Ich werde keinen Weg mehr gehen, der mich vor Gott verunreinigen
wird. Aber der Schmutz steht ja für die Sünde.
Richtig, ja, genau. Der Schmutz steht für die Sünde. Das heißt, wenn die Straßen aus reinem Gold sind, dann kann ich überall gehen und werde nicht mehr dreckig. Ich werde mich nicht mehr versündigen. Ist das nicht herrlich? Wie oft leide ich an der Sünde? Aber dann weiß ich, es wird zum Ziel gebracht. Herrlich. Und da dürfen wir uns jetzt schon darauf freuen. Auf dieser Erde schaffen wir das noch nicht, oder? Ich erinnere mich immer dran, wir hatten in Kempten einen Büchertisch und dann haben mir die Brüder berichtet, ganz aufgeregt, wie da einer kam und ihnen gesagt hat, er kann tagelang ohne Sünde leben. Na? Und dann hatte ich mit einer Schwester ein Gespräch über dieses Thema und ich sagte, ja, sie kann das auch. Und ich sagte, das ist ja interessant, dass Gott es anders sieht. Ne? Im Vater Unser steht, du sollst um das tägliche Brot bitten und da ist komischerweise bei der Bitte um das tägliche Brot auf die Bitte um die Vergebung der Sünden. Dann scheint es was zu sein, was ich genauso täglich brauche, ne? wie das Brot. Sie blieb bei ihrer Überzeugung, dass sie ohne Sünde leben kann. Na, das gibt's. Johannes schreibt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so machen wir ihn zum Lügner und betrügen uns selbst. Das ist die Realität. Nein, hier schaffe ich es nicht. Aber dann wird es so sein. Und da dürfen wir uns heute schon darauf freuen, dass Jesus an dieses Ziel mit uns kommt. Jetzt haben wir ein Stück ausgemessen von dieser Stadt und dürfen etwas erkennen von dieser gewaltigen Liebe Gottes und seinem gewaltigen Werk an uns. Und dürfen uns freuen, na, was er mit uns tut und wohin er uns führt. Ich würde sagen, wir beten zum Abschluss. Wer will, darf einfach hier sich noch im Gebet beteiligen. Papa, würdest du einen Abschluss machen dann?
Ja.
Dankeschön. Herr Jesus, und da danken wir dir für dein wunderbares Wort und wir danken dir für den herrlichen Ausblick, den du uns schenkst, hinein in dieses himmlische Jerusalem, in unsere Zukunft, die du für uns bereitet hast. Herr, für den Frieden, für die Ruhe, für das Glück, das Leben und für die Vollkommenheit und Vollendung, die du uns schenkst. Herr Jesus, da freuen wir uns drauf. Danke für dein herrliches Werk an uns. Amen. Amen.
Herr Jesus, ich danke dir, dass du, ja, dass du uns gezogen hast, dass du uns zuerst liebt hast. Und dass du eine Herrlichkeit vorbereitet hast, wo wir es gar nicht vorstellen können, aber die, wo du in der Schrift verfasst hast, damit wir das wissen dürfen. Ich sage jetzt danke für den schönen Abend, dass wir ja, eingetaucht sind in deine Liebe, in deine Große, wie du alles vollenden wirst zum Schluss. Und danke, dass wir auf dich schauen dürfen. Ja, dass das, was uns da erlebt, alles dreckig und dass du den ganzen Dreck wegnimmst. Ja, in Ewigkeit. Wir das immer versündige kennen, weil du da bist und weil du unter uns bist. Amen.
Amen.
Ja, und so wollen wir jetzt schon in deinen Ordnungen leben, so wie es später einmal perfekt sein wird und deine Ordnung alles ausmacht und überall zu sehen ist und alles wirklich perfekt ist, so willst du uns jetzt schon irgendwo in unserem Leben dir ähnlich machen, uns mehr und mehr erfüllen und das wollen wir zulassen. Ich danke einfach dafür, dass wir nur eines haben und nur eines brauchen, das bist du selber, dass wir ungeteilt auf dich schauen, dass wir dich ungeteilt haschen lassen in uns, aber auch, dass wir deine Liebe wirklich ja, so umfassen, so umklammern, dass alles eigene irgendwie dann weg ist. Und das fällt uns manchmal schwer. Irgendwie macht unser eigenes da immer noch, ja, unseren Strich durch die Rechnung. Aber ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns einfach grundlegend schon neu gemacht hast im Herzen. Und wir wollen wirklich diese Veränderung jetzt schon erfahren. Sie wird später dann mal wirklich in Vollkommenheit da sein. Aber dass uns unseren Weg, den du uns begleitest, oder in die Aufgaben, die uns aufgetragen sind, von dir wirklich so erfüllen, als würdest du selbst auf uns einfach der Wirkende sein. Und ja, ich danke dir einfach für den Blick auf die Ewigkeit und dass wir das gemeinsam zusammen sehen dürfen. Amen.
Amen.
Und habt dir vielen Dank, dass du uns dabei hilfst, dass wir uns nicht gewöhnen an den Dreck in dieser Welt, gewöhnen an den Dreck in unserer Seele, an den Schmutz in unserem Leben, dass uns das anekelt, dass wir das loswerden wollen, dass wir damit zu dir laufen und dich immer wieder bitten und immer eingeübter werden, dass der Schmutz dieser Welt, der Schmutz unserer Seele, unserer Gedanken, unseres Herzens uns nicht mehr von dir trennt. Du hast uns zuerst geliebt. Und diese Liebe, auf die wollen wir antworten, Herr Jesus Christus. Und dazu hilft uns, weil wir selbst das doch nicht mehr von uns aus können. Danke, Herr Jesus, dass wir mit unserer Unvollkommenheit zu dir kommen dürfen und du uns hilfst, dir ähnlicher zu werden. Dass wir jetzt hier schon daran üben, uns. Und danke, dass wir uns, ja, wenn wir dann bei dir sind, die Vollendung haben. Und bis es soweit ist, lass du uns doch ja immer mehr drin hineinwachsen, dass der Glaube gestärkt wird und die Erkenntnis reift. Und wir etwas davon ausstrahlen, von dieser Freude an dir, von dem Leben, das du schenkst, dass die Menschen uns das abspüren, dass wir eine Ewigkeit vor uns haben. Danke, wir freuen uns auf dich, Herr Jesus, und bitten dich, komm du bald, und bis du kommst, gib, dass wir unseren Platz so ausfüllen, ja, dass man dich an uns sieht. Amen.
Amen. Ja, dann wünsche ich allen im Netz.